Ferl hatte nichts, war ein ganz einfaches Kuhdorf.
Ich bin also 32 geboren, 39 eingeschult. Der Krieg fing an, da war ich 6,5. Meine Mama, die hatte eine Maßschneiderei. Mein Papa war erst noch Vertreter bei Dausch, Schnapsvertreter. Und dann wurde das zu Hause aber immer mehr. Und war ein kleines Geschäft war dabei, wie das früher so war. Ne? Und das hat auch bis nach dem Kriege so Bestand gehabt. Da haben wir den Laden ausgebaut und nach etlichen Jahren die Schneiderei eingehen lassen. Ne? Papa, der war zwar auch fünfmal im Krieg gewesen, war aber fünfmal entlassen worden. Der hat einen Krankenwagen gefahren, dann war er bei der Feuerwehr, dann ist er mit der Dreschmaschine mitgegangen. Man suchte damals immer gewisse Anhaltspunkte, um nicht in den Krieg zu müssen oder rauszukommen. Und das ist ihm da auch geglückt. Deswegen hat sich auch bei uns relativ viel abgespielt. Der hat den Krankenwagen auch bei uns stehen. Und zwar war es ein Opel P4. Bei uns war das Telefon und dann haben die unsere 133 angerufen. Das war unsere Telefonnummer, die war gleichzeitig für die Feuerwehr, weil wir direkt daneben. Wenn in der Nachbarschaft kein Telefon, dann wurde ein Fahrrad genommen und schnell zu dem, man wusste, wo ein Telefon war. Und dann bin ich da oben dann hingegangen und habe die Sirene von Hand gedreht. Ne? Und mein Papa, der hat einen Schlüssel vom Spitzenhaus, vom Auto, dann fuhr der schon raus, bis dass die anderen alle kamen, war ja auch alle nicht so einfach. Ne? Denn die mussten auch aufgrund der Sirene, mussten die sich in Bewegung setzen, die hatten ja auch alle nicht Telefon. Ne? Heute ist Funk da, ne? Fertig, da weiß man es. Ne? Ja, und dann kamen die LKWs wieder und dann waren die Schläuche gewaschen, wurde auf der Straße noch eingerollt, alles hin, Montagabend war Übung da, ne? Nur Feueralarm.
Luftalarm ging auch immer von der Gemeinde aus.
Auf dem Rathaus?
Auf dem Rathaus, da war die
Sirene. Auch mein Papa, der wurde gedrängt, in die SA oder NSDAP zu gehen, hat es aber nicht getan. Dann ging es natürlich schon los, dann wurden auch schon im Radio durch die Schwarzsender gehört. Und dann schlichen auch so gewisse Personen bei uns hinterm Haus her und beobachteten uns, ob wir Radio hörten, schwarz hörten oder nicht, ob schwarz geschlachtet wurde oder nicht. Bei Einschulung, da war ja fast gleichzeitig oder ein halbes Jahr später der Kriegsbeginn gegen Pol am 1. September. Und dann war die Stimmung natürlich schon eine ganz andere. Und dann hatten wir, das habe ich auch noch miterlebt, hat man mich versucht, auch mit einer blauen Uniform, mit einem blauen Hemd da, mich auszustatten. Das waren die ersten, das waren die Pimpfe. Pimpfe, die mussten dann marschieren. Ne? Und daher kam die Bezeichnung HJ, Hitlerjugend. Ich war durch mein Elternhaus so geprägt, ich war ja auch nicht in der Partei. Mein Papa, der hatte was dagegen. Und Nachbar Bärenbrinker auch, ne? Die waren sich einig. Ja, ich bin da nicht hingegangen zu den Pimpfen. Ich habe sie mit faulen Tomaten beworfen. Und das hat ihn noch mehr geärgert. Nicht die Pimpfe, sondern diesen Führer da. Dann einfach den Dienst da zu machen, zu gehorchen, auf den Trillerpfeife hören, das war nicht unsere Abteilung. Es wäre aber schwerer geworden, wenn der Krieg noch ein bisschen gedauert hätte. Bin ich fest von überzeugt. Ne? Wir haben auch als Junge bei den Friseuren die Haare alle sammeln müssen. In Luftschutztüten. Und dann haben wir die bei Frau Borchmann abgegeben. Das wurde zum Schiffedichten, hat man uns gesagt, gebraucht. Taubnessel haben wir gesammelt, Taubnesselblüten und all sowas. Schafgarbe, Hirtentische. Aber die Schule als solches, da merkten wir, da hatten wir auch Lehrer, die für die NSDAP da waren. Die Namen könnte ich nennen, aber wir wollen es mal lassen. Und man kennt die mit den Kindern auch in der Schule gewesen. Aber wir mussten morgens mit Heil Hitler begrüßen. Vater Lehr, der schlug in der Hand, wenn wir nicht geholfen, das war ganz schlimm. Wir mussten manchmal einen neuen Stock holen. Dann sind wir eine Haselnussfrucht gegangen da, abgeschnitten, schön fertig. Ja, das sah gut aus, aber dann hat man vorher bei Niehaus in der Wohnung schnell mit Zwiebelsaft eingerieben. Wenn er dann schlug, dann ging er in 1000 Fetzen auseinander, der Stock. Man hat das so hingenommen, Judenbettchen. Ne?
Ja.
Der war nicht breit, aber wir sind immer mit Fahrrad durchgefahren und vor allem, es war ein Schulweg. Ne? Ja, halb drei war immer Christenlehrer, sonntags nachmittags.
Christenlehre, die ging bis 4 nach 3 Uhr. Um 3 Uhr fing aber Sport an,
Fußball. Ja, eben, das war immer das Schrecklichste. Dann ging die Messe ein bisschen in den Spielraum.
Dann sind wir natürlich zum Sportplatz.
Aber morgens, 6, 7, 8, 9, 10 waren die Messen. Vorabendmesse. Ich weiß noch, als ich den Vorschlag gemacht hatte, bei Abendlings auf dem Saal, war der erste Familienrat zusammengekommen. Ne? Da habe ich den Vorschlag gemacht, Vorabendmesse zu machen. Ne? Ich sage, da haben doch viele mehr Zeit und würde auch voller sein. Da hat er mich vor versammelter Mannschaft ausgelacht bis zum Gehen nicht mehr, was ich für Flausen im Kopf hätte. Ich sage, ist schon, ne? Nach 400 Tagen war die erste Messe aber da und nach weiteren 400 Messen war die zweite Vorabendmesse da.
Papa, der war im Ersten Weltkrieg 4 Jahre in Gefangenschaft auf dem Balkan. Von 1915 bis 1919 war er so ein Spätheimkehrer. Der musste dann auch hier im Krieg, weil er, das ist ja die slawische, das hat ja auch Ähnlichkeit mit der russischen und polnischen Sprache, der serbischen Sprache, ne? Da musste der die ganzen Kriegsgefangenen, die hier ankamen, musste er vernehmen hier auf dem Amt. War ja ein Einheitsfragebogen, nicht? Aber es waren fast jeden Tag welche, die ankamen. Und ich weiß noch, an einem Tag kam er wieder, hat er 78 Gefangene vernehmen müssen. Da war er restlos fertig. Da konnte er nichts mehr, das weiß ich wohl noch. Wie ging das weiter? Ich bin wohl mit meinem Papa ab und zu nach Staumühle gefahren mit dem Fahrrad, ein paar Butterbrote eingewickelt und dann den Gefangenen gegeben. Das durfte ich aber nicht ohne Weiteres machen. Da musste ich erst den Gefangenaufseher fragen. Hier, ich habe ein paar Butterbrote, darf ich die angeben? Und dann rief der einen dahin an den Zaun oder zwei und dann durfte ich denen das übergeben. Solche strahlenden Augen habe ich nie wieder gesehen und dankbare Blicke, muss ich sagen. Und dann haben die das Butterbrot vor meinen Augen gegessen. Das war an sich eine richtige innere Befriedigung, kann man sagen. Wir sind dann meist so kurz vor Mittag da gewesen. Da sind dann viele mit ihrem Kochgeschirr, bammelten sie so dahin, Richtung Feldküche. Viele sind gar nicht mehr dahin gekommen. Die fielen um, waren kalt, tot auch schon, ne? Und dann kam ein LKW und dann wurden die aufgeladen, oben an Beinen, unten an Füße angepackt, also an Arme angepackt und dann auf den LKW und dann weg. Ne?
Waren das russische Kriegsgefangene?
Ja, das von einem Friedhof da. Da habe ich auch nur die ganzen Bilder von 1950, die hat ja keiner. Ne? Ja, das war aber, das wussten wir aber alle noch nicht, dass das da so war. Ne? Das war alles Stillschweigen, war alles SS. Regime da, ne? Holzbaracken, da waren in einem waren die Russen untergebracht, waren Russen nicht bei Sinnerbrink und bei Mickenbeckers.
Nee, bei Mickenbecker waren meines Erachtens die Russen.
Ach man, da die Russen, ja. Nee. Pol und dann hatten wir Serben auch noch. Und die wurden dann ausgeliehen an die Bauern zur Hilfe, aber auch noch unterschiedlich, kamen abends noch spät nachmittags wieder in die Baracken. Die Russen, das waren Künstler, waren das. Wir hatten immer gerne so diese leeren Patronen gesammelt von diesen Lightnings-Flugzeugen, von den Bordkanonen. Die hatten 22 mm Geschosse, hatten die. Und wenn die nach unten kamen, dann liefen wir. Kling, das schallte so richtig. Nicht? Dann waren wir da. Und da haben wir den Russen manchmal so eine Hülse gebracht, da haben die Fingerringe von gemacht. Ein reines Kunstwerk. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es glänzte, polierte alles, es war eine Liebhaberei zu begucken. Ne? Aber nur die Russen konnten das, nicht die Polen, ne? Oder Serben. Ne? Am ehrlichsten waren die Russen. Ne? Die machten genau das, was sie tun sollten. Und die Serben, die machen so und sagten, ja, dobre, sagten sie dann, ne? Drehen sich um und machen das Gegenteil. Ne? Also in der Beziehung, muss ich sagen, waren die Russen top.
Da war die Post. Oh, da wurde viel geschickt. Denn an der Front gab es doch gar nicht so viel. Nee. Da durfte man, glaube ich, bis 500 Gramm war das Schwerste. Ne? Mehr passt auch rein. Da muss schon Blei verschicken. So, mal so. Mehr war das nicht. Dann hatten wir ja hier die SS liegen bei der Volksschule. Wann sind die gekommen? Da war ich schon in Rittberg, bin 43 nach Rittberg hingekommen. Das muss so
entweder Ende 43, Herbst 43 oder Anfang 44 sind die hingekommen. Schule war oben bei Amling und teilweise im HJ-Heim. Die waren zu uns Kindern sehr gut, muss ich sagen. Die ganze ist das. Ach, wir sind da einfach hingegangen immer. Wir sind da sogar im Panzer gewesen, haben die uns reingelassen. Dann wurden wir da oben draufgehoben, auf diese Abdeckung da. Unten waren die Ketten. Der Nächste, der reichte mich dann da oben hin. So, jetzt komm mal rein. Ne? Und dann fing mich einer ab. Und dann hat er mir das erklärt, wie man durch Schlitze guckt und was nicht alles. Ne? Also war ganz raffiniert. Wir hatten auch so ein Prisma, guckte man hier rein und oben raus. Ne? Da gucken sie hier rein und da oben raus. Und das war natürlich für uns ein Highlight, das ist doch klar, im Panzer gewesen zu sein. Wir dachten doch nicht an die negativen Seiten davon. Es war eine Freude für uns. Ne? Aber so waren die echt gut zu uns, ne? Muss ich wirklich sagen. Das war ja auch die Zwangs-SS, das war nicht die freiwillige SS. Ne? Das ist noch ein Unterschied. Die fühlen sich gewogen, richtig ihr Leben einzusetzen, aber auch andere umzubringen. Das heißt, den Befehl von Adolf Hitler auszuführen. Und Zwangs-SS, die werden verpflichtet, diesen Dienst zu tun an der Waffe, beziehungsweise im Panzer, ne? Oder auch in der Division SS. Ne? Sonst waren es ja normale Kompanien. Die marschierten dann hier. Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Ne? Das wurde gesungen dann dabei immer. Klack, 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 klack. Die Stiefel auf der Straße so klappern. Ne? Wir hatten ja jeden Abend hier Alarm. 7:30, 7:45 kam Voralarm, 10 Minuten später Vollalarm. Und dann düsten die Bomber hier drüber Richtung Berlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Leunawerke und so weiter. Und 10:30 ging das Spiel dann wieder umgekehrt. Da hatten sie sich erleichtert da hinten und überflogen dann ohne Bomben unser Gebiet. Aber es war jeden Abend das gleiche Bild und Gehör. Ne? Ja, und wir mussten in eine Luftschutzkeller auch. Bei Schröders beispielsweise, die hatten gar keinen Luftschutzkeller, die kamen bei uns rein. Ja, ich glaube 1943 ist am Kraxer Bahnhof die erste Stabbrandbombe gefallen. Am Kraxer Bahnhof, von hier aus links. Ja. Irgendwie sprach sich das so schnell rund, dass da eine Bombe gefallen war. Das war ein reinster Wallfahrtsort dahin. Der Effekt nach dieser Geschichte, das war, dass wir alle in Behandlung von Stabbrandbomben geschult wurden und alle Fenster, wo keine Rollern waren, mussten schnapprolos vor und musste verdunkelt werden. Die Autos kriegten vorne eine Verdunkelung und hatten nur so einen kleinen Schlitz und da war so ein Dach noch drüber, dass die Flugzeuge die noch nicht mehr erkennen konnten. Das war also Voraussetzung. Wir haben noch nie so viel Schnapprolos verkauft wie zu der Zeit, wie mein Papa sagte. War ja auch gleichzeitig ein Kälteschutz auch, denn man hat ja damals nur diese dünnen Fensterscheiben. Die waren im Winter sehr schön dekoriert mit Eisblumen, aber ließen dann doch die Kälte gewaltig durch. Ne? Und Rollern, ja, so viel waren auch noch nicht da. Ja, ne, war ja nur aus Holz, diese Dinger. Es war schon nicht so ganz einfach. Guck mal, Straßenlampen hatten wir auch nicht gefährdet. Es waren große Abschnitte, ganz dunkel. Ja. Da wacht man sich auch abends nicht groß raus, ne? Und dann ist ja ein halbes Jahr bestimmt ist doch kein Strom da gewesen, ne? Haben wir doch Carbidleuchten, Petroleumleuchten gehabt.
Den Umgang mit diesen Bomben, wo habt ihr das gelernt? In der Schule oder?
Ja, in der Schule. Draußen auf dem Schulhof. Da waren zwei Eichen noch, große Eichen dabei, Niehaus vor der Tür, ne?
Es soll auch ein Flugzeug mal hier irgendwo in der Nähe abgestürzt sein.
Seid ihr so? Es sind zwei abgestürzt. Das eine ist eine Focke Wulf 190 gewesen. Das ist Richtung Kaunitz. Da ist in Kassel gestartet. Die sollten die Amerikaner bekämpfen, aber die Lightnings, die hatten Bordkanonen in alle Richtungen. Die konnten einen Knopf drücken und dann schossen sie in 4, 5, 6 Richtungen. Da konnte keiner gegen kämpfen. Und das zweite Flugzeug ist eine U-88, die ist kurz vor Mühlgrund in den Fichten gelandet, im Wald. War aber nicht irgendwie kriegerisch gar nichts, das musste wohl ein Privatflug sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber bin ich auch mit dem Fahrrad gewesen, bei beiden bin ich gewesen. Und dann ist noch in Gütersloh-Ost ein viermotoriges Flugzeug, ein Bomber, abgestürzt von den Amerikanern. Der Rumpf
Motor und ein Flügel nach links beim Bahnhof hinter dem Gleise. Und der eine Flügel, der lag, da ist so rechts diese Mühle da auf der Ecke. Und da lag der eine Flügel. Und da sind wir Kinder hingegangen, einen Dolch mitgenommen und haben die Tanks, die bestanden aus solchen dicken Gummi mit Leinen drin. Die konntest du durchschießen, da floss kein Benzin raus. Und die haben wir uns in so ganz kleine Ecken ausgeschnitten, da haben wir Schuhsohle von gemacht. Deswegen habe ich drei Flugzeuge abgestürzt erlebt. Ne? Und 1937 war ja auf dem Fliegerhorst, so hieß das ja, der Flughafen in Gütersloh, war ein großer Flug- und Schautag. Da ist mein Papa mit mir gewesen, da kommt man in so einen Yachtbomber Leiter hochklettern, oben drüber konnte man reingucken und auf der anderen Seite wieder runter. Ganz schrecklich voll war das da, das kann ich mich noch, da kann ich mich noch genau entsinnen. Da, ne? Mein Papa hatte mich auf die Schulter genommen, sonst wäre ich kaputt gedrückt worden. Ne? Mhm. Das war Fliegerhorst, nannte sich das. Mhm. Es sind wohl hier Leuchtkugeln auf die Gebach geworfen worden. Sonntags mittags. Das ist nicht zum Tragen gekommen, dafür sind im Fahnenzelt, ich glaube 127 Bomben oder wie viel fallen da hinten bei der Sickab-Schule, ja, Vorschule. Eine Bombe ist hier 1945 gefallen, hinten Richtung Schmiedeschrank, Bremer, der alte Bremer, ging an sich nie raus ins Freie, der blieb immer im Hause. Und an diesem Sonntag ist er nach draußen gegangen und hat dann Splitter ins Herz gekriegt. Ich habe noch gepumpt, ich bin noch da gewesen, was man so wusste und musste auch. Aber er hat das nicht überstanden. Da ist Pater Jübkens noch gekommen, eigentlich noch die letzte Ölung.
Ich bin hingefahren mit meinem 24.
Auch noch, ne?
Zu Pater Jübkens. Ich habe dem Bescheid gesagt, und ja. Dann ist der dahin.
Ja, ja, kann ich gucken.
Nach dem letzte Ölung gegeben.
Meine Mama, die ist in Gütersloh auch ein paar Mal im Luftschutzkeller gewesen, weil die bombardiert wurde, die Stadt. Ne? Hier habe ich es nicht miterlebt, in Riedberg. Wir sind dann immer in den Klosterkeller gegangen. Och, und dann hat Binneken gespielt und Fingerhakeln und was nicht alles gemacht. Ne? Ja, wir mussten ja irgendwo unsere Kräfte lassen. Ja, man wusste ja gar nicht, kommt man da heile raus oder nicht. Ne? Im Westen nichts Neues. War von Hitler da durchgegeben. Dabei verloren sie eine Schlacht nach der anderen, eine Stadt nach der anderen. Es war schlimm. Mein Papa musste nach Lauschwitz, da ist doch der Siegfried und der Rudolf gefallen. Der musste da die Todesnachricht hinbringen. Er sagte, das ist einer der bittersten Gänge gewesen, die er habe machen müssen. Direkt ist die Post da nicht hingekommen, immer Nachbarschaft, die Polizei hat meist die Boten zum Nachbarn gebracht und der musste das überbringen. So habe ich das irgendwie in Erinnerung, so hat man mir ein paar Mal das gesagt. Ja, und dann dann habe ich auch das mal erzählt, was mir am Samstag ja passiert ist. So, ne?
Du solltest den Volkssturm alarmieren.
Den Namen wollen wir vergessen. Der schickte mich los. Hier waren Panzersperren aufgebaut am Ortseingang. Zum Beispiel da an der Mühle hinter dem Ölbach. Und diese Panzersperren mussten alle mit Wachposten besetzt sein. Und einer Panzerfaust. Wenn man Panzer kam, damit sie auch sehen können, wie so ein Geschoss abgeleitet wird, kann man sagen. Ne? Mehr war das ja nicht. Alle zwei Stunden, ne, mussten die wechseln. Also wenn die einen Panzer aufhalten könnten, den nach Ferl reinzufahren, da sollten Bäume quer reingelegt werden, noch als Sperre. Oh mein Gott, ich will da nicht hinaus. Aber wenn wir ein Streichholz kaputt brechen, mehr ist das nicht für die. Ja, okay. Und auf jeden Fall, ich war so ziemlich durch. Und war zuletzt bei Bolscheusken, Schmiedestrang. Und er sagte, was wusst du? Ich sah da hingehen, mag du ganz ähnlich, dass du nach Hause kommst, sagte er. Hast du nicht den Panzer über der Autobahn feuern? Ja, Girl, ich sag, ich muss aber da und da und da. Du fährst du nicht mehr hin, du fährst nach Hause, sagte er zu mir. Ne? Aber ganz ernst. Ja, dann bin ich nach Hause hingefahren, das war auch höchste Zeit, dass ich da hinkam. Meine Eltern hatten sich schon Sorgen gemacht, ne? Wo steckt der Kerl, ne? Da hat der mich dann aber auch hingeschickt. Ich weiß auch noch, dass eine ganz bestimmte Person in Ferl gelebt hat, die also auch Jugendliche, diese 17, unter 18-Jährigen, damals war man mit 21 erst großjährig, dass die ins volle Messer gelaufen sind und sind nicht wiedergekommen. Ohrmarkers, Franz, Dick-Dack. Aber eine Handvoll weiß ich, die dieser Mann weggeschickt hat. Als der Krieg vorbei war, kam er mit dem Fahrrad mir entgegen und ich sage, Jupp, wann ist antreten? Da duckt er sich so nah, habe ich seinen Kopf noch nie beim Bauchnabel gesehen. Ne? Ich denke, du alter Schweinehund, du hast genug Leuten ins Elend geholfen. Ne? Und ich wäre auch beinahe reif gewesen. Da saß er auch hinter mir. Ne? Der hat sich aber nicht mehr groß blicken lassen. Ist auch nachher nach Schossolde hingezogen, war da im Dienst. Ne? Kasamsterabend ging ja hier die Volksschule, wo die SS lag. Und die hatte auch ein Munitionslager da. Ging das ja in Flammen auf. Ne? Munition, die war hinter dem eigentlichen Schulgebäude. Da waren die Toiletten. Und direkt dahinter waren dieses Minenlager. Jo, Schüsse, alles, aber Bomben waren da ja nicht. Ne? Nur Tellerminen. Ne?
Ja.
Die Splitter, die flogen bis bei uns vor der Tür. Die ganze Straße war voller Lanzer. Bei uns zogen sich alle zurück in die Senne. Unser Treppenhaus war bis oben hin voll. Und wir haben im Mantelpott so ein Wasserbehälter mit 125 Litern, da wurde unten gestochert, wurde Seife gemacht, da haben wir Würste drin gekocht, Wäsche gekocht und, oh, und so weiter. Da haben wir Tee gemacht, man hat ja im Garten Holunder und Pfefferminztee, eine ganze Strünge rein und dann unten immer mal raus, dass die überhaupt mal etwas Warmes hatten. Butterbrot hatten wir, konnten wir nicht machen, dafür waren da 30, 40 Leute wenigstens immer bei uns im Haus. Wenn die weggingen, kamen die nächsten wieder rein und waren froh, dass sie etwas Warmes kriegen überhaupt. Dann gingen die Tellerminen hoch und dann flogen, wie gesagt, die Splitter bis bei uns vor der Tür. Das war gewaltig. Und unser Papa bei der Feuerwehr, da mussten die hier vom Bürmsteig Wasser holen, Schläuche über die Straße da gelegt, über Kriegerdenkmal und dann da hinten löschen. Und am Morgen gingen wir zur Kirche, da lagen die Feuerwehrschläuche noch auf der Straße. Von dem Löschen alle. Und dann weiß ich noch, dann bin ich nachher da durchgegangen. Ach Gott, was war das? Ein trostloses Trümmerfeld, die ganze Schule da. Nur das Niehausche, die Wohnung, sagen wir mal, ne, die ist noch einigermaßen heilig geblieben. Ne. Die konnten wohnen bleiben. Ne. Alles andere war weg. Ne. Es war schrecklich. Ne. Das war gerade Samstag 45. Ostersonntag sind wir morgens, da waren die Messen 6, 7, 8, 9 und 10. 9 Uhr war die Kindermesse. Und als wir wir waren, glaube ich, eher reingegangen. Und da sahen wir da hinten, dass da was weggeräumt war, an der Hand der Mauer alles. Und da hat es geheißen, ja, hier hat eine Ladung Sprengstoff gelegen. Die Kirche sollte in Flammen aufgehen, sollte explodieren. Ja. Hier vorne am Eingang zur Messe in der Sakristei, da war doch schon Sprengladung deponiert. Konnte man nachher noch sehen, alles. Und Pater Jübkens ist dann wohl mit dem Fahrrad nach Spexer gefahren zur Autobahn, weiße Fahne an, und hat darum gebeten, dass er möglichst schnell hier einmarschieren, damit er nicht noch mehr angestellt wird. Die Kirche sollte doch hochgehen hier. Also die stand auf dem Plan. War schon heftig. Ne? Autos hatten sie alle nicht mit Fahrrad und waren alle bange, was wird jetzt, ne? Wenn der Amerikaner da ist, wenn wir da mit dem Fahrrad hinkommen, was passiert in den nächsten 60 Minuten? Legen die um oder nicht? Nein, bleiben zu Hause. Da hat sich keiner was erlaubt, irgendwie ein Risiko einzugehen. Das glauben sie mal nicht. Ja, und dann Ostersonntag marschieren sie dann so gegen 11:30 Uhr. Was marschieren sie hier da rein? Ne? Das halt marschieren die, kamen mit dem Jeep. Ja, und als die Amerikaner dann kamen, so gegen 12 Uhr, da standen wir Kinder draußen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten auch gar keine Angst. Im Gegenteil. Ne? Und dann hielten die auch an. Und nun hatte ich so fast 2 Jahre Englisch gehabt, ne? Und da fragten sie, ob ich Bescheid wüsste und hier wohnen würde, ne? Und ob wir irgendwo Soldaten wären. Da wusste ich wohl, dass mein Beck, wo heute Beckhoff ist, direkt hinter der Bahn ein Panzerspähwagen stand. War der einzige Wagen hier entfernt, das habe ich denen gesagt. Kam ja von hier und das ist ja Kambiert. Da mussten die da links abbiegen und da geht's nach Paderborn weiter und rechts zum Bahnhof hin. Da sagte ich ihnen das, da sollten sie sich in Acht nehmen, könnten einige Soldaten sein. Panzerspähwagen spannten, ich wusste ja gar nicht, was das war. Ne? Ja, nach einer halben Stunde kamen sie wieder, hatten sie jemand anders vorne sitzen. Ne? Da war das der schon Lausjub, das war der erste Mann von der Feuerwehr. Ich wusste noch nicht,
Freie Guard, das hatte ich noch nicht kennengelernt, dass es Feuerwehr heißt. Ne? Ich hatte nur gesagt, setze First Man auf dieses Feuerhaus, auf das Feuerwehrhaus. Oh, wie anders denn? Und da haben sie den auch laufen lassen. Und dann ist er zu Fuß nach Hause gegangen, hinten nach Bornholte Bahnhof. Dann ist er heile angekommen da. Und einen anderen Tag kam dann Schröders Alves, der frühere Standesbeamte, mit dem gleichen Anzug zurück. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, du, ich habe mich abgesetzt von der Kompanie, ich wollte nicht mit in Gefangenschaft, bin zu Fuß nach Schalau-Schupping gegangen und da war von dir der Anzug, dann bin ich da eingestiegen, habe die Uniform da hinten gelassen und dann ist er nach Hause gekommen, heil nach Hause gekommen als Privatmann. Ne? Ja, das schließt sich der Kreis, das ist aber eine kleine, nette Episode. Ja, dann bei Glasmus auf dem Saal, da war ein Lederbekleidungslager von der Armee und das ist geplündert worden, hinten die Treppe hoch. Und dann anschließend, als das leer geplündert war, ist dann ein Kino entstanden. Rügelmeier, der hat ja auch für die Wehrmacht genäht. Ja, und dann ist er gleichzeitig, kar Samstag, in Kaunitz sind ja die Juden verlassen worden von der SS zwischen Märsch und Ölschlägers in der Wiese. Die ist ja heute bebaut. Und dann begann natürlich für meinen Papa, auch für mich, eine ganz schwierige, schlimme Zeit. Mein Papa hatte eine Binde, Hilfspolizist, Ausweis, hatte Zugang zu allen alten militärischen Einrichtungen, die da waren, nur um diese, ich meine, das in Erinnerung zu haben, 1064 Juden zu versorgen. Wir mussten jeden Morgen, war bis Los Otte, der hatte zuletzt die Spedition vor Kaunitz links, der wohnte hier bei Hügelmeiers Bernd, und da kriegt er schon hennigen Wagen zur Verfügung gestellt. Und wir hatten ja keine Schule, hatten ja so nichts zu tun. Ich fuhr jeden Morgen mit, 6 Uhr ging das los. Einmal wurden die Bäckereien im Südbereich, einmal die Bäckereien im Nordbereich abgefahren. Die kriegten jeden Tag frisches Brot. Dann mussten wir uns Bescheinigungen holen, erst wieder von nach Werl zum Versorgungsamt hin. Und dann musste das wieder freigegeben werden, dass wir beispielsweise bei Stute, was weiß ich, 100 Glas Marmelade holen können, dass die für uns reserviert war und auch bezahlt wurde. Dann, ne? Konnte nichts mit tun mit dem Geld damals. Ne? Und so ging das jeden Tag. Dann verlangten sie 1064 Papuschen. Das waren damals so kamelerfarbene Puschen mit so einem Karo da drauf. Ne? Woher nehmen und nicht stehen, wir konnten doch nicht in die Familie rein, die hatten doch auch alle bald nichts. Ne? Ja, und dann kam noch einmal, wollten sie noch mal so viel Decken, Wolldecken haben. Da sind wir gefahren von Pontius zu Pilatus und zum Schluss sind wir in Sennelager, in so einer ausgebrannte Kaserne, haben wir geguckt und da war ein ganzes Depot mit Decken drin. Also brauchten wir die Bevölkerung auch nicht wieder in Anspruch zu nehmen, sondern sind da hingefahren. Und dass wir die Decken da wegkriegen und dann nach Kaunitz. Es wurde alles abgeliefert in der damaligen Volksschule, die jetzt schon nicht mehr da ist. Links gegenüber der Ostwestfalenhalle. Und so ging das laufend weiter. Das war eine ganz schlimme Zeit, war das. Ne? Von diesen Märschmädchen waren 2 bei uns beschäftigt als Schneiderin, die als erstes überfallen wurden. Da haben 32 Jüdinnen und Juden gewohnt. Eine Sarah, das kann ich vielleicht vorweg sagen, das war nachher die einzige Jüdin noch in Kaunitz, die hat da ihr Lebensende verbracht. War eine ganz feine Frau, habe ich oft mitgesprochen, weil der Mersch Paul, der hat für mich genäht, Mäntel und Anzüge und so weiter. Ne? Dann weiß ich noch, da kam einmal eine Jüdin an, brachte einen Franzosen mit aufgestochenen Säbeln, die musste jetzt ein Kleid haben. So hatten die ja kaum was an, einen Slip hatten sie an, aber dann war schon bald Feierabend. Ne? Und dann blieben die so lange, bis das Kleid fertig war. Und das mussten diese beiden Mädchen auch noch nähen teilweise, die überfallen worden sind. Also was da drin vorgegangen ist, ich möchte es nicht wissen. Ne? War alles nicht so ganz einfach. Und dann wollten sie bei uns in den Laden rein. Wir hatten ja nichts mehr. Wir hatten die graue Socken und ein paar Packungen Kamelia. Das war alles damals, was wir hatten. Ne? Da kann es kein Edelmann bei werden. Ne? Da hat unser Papa... Also früher nahm man doch mit dem Bleistift auf den Kopf und ein Geldstück drunter, da, wo so ein Adler drauf stand. Und amerikanischer Kommandant geschlossen, hat er so richtig einfach so hingekackelt und dann so ein Adler da drauf gemacht.
Ne? Sah amtlich aus.
Ja, und da wollten sie rein, und hier, Kommandant, amerikanischer Kommandant. Oh, nee, das wollten sie nicht. Ne? Da ist unser Laden verschont geblieben. Wir hatten auch einmal, da war mein Papa noch tätig für die Juden, und in Kaunis waren Karfreitag ja 5 Häuser in Brand geschossen worden von diesen Tieffliegern, Doppelrumpf, Lightnings und die Schule hier. Und da war mein Papa los über Werl und dann zur Zementfabrik, Zement zu organisieren für die 5 Häuser und die Schule. Und währenddessen er unterwegs war, mit so einem Beckenschnüber hieß das früher, so ein 98er, wir hatten einen Presto, kein Mielen Presto. Da kam ein amerikanischer Kraftfahrer angefahren, sofort das ganze Haus räumen, 13 Uhr kommt, was sagten sie, Armee her, ja, auf jeden Fall kam das. Das war nicht auf dem Vormarsch, das war auf dem Rückzug schon. Also da war der Krieg schon zu Ende, das war alles schon. Ne? Dann mussten wir in der kurzen Zeit, eine Woche mussten wir raus, ne? Da haben wir dann gewohnt, überall, weißt du, bei wo ja, Tante Grete da war. Borchmann stellt sofort seine Garage zur Verfügung. Es war überall Hilfsbereitschaft da. Ne? Mein Papa war gar nicht da. Und da kam der wieder. Wo ist denn hier los? Alles Amerikaner drin. Petroleumlampe auf dem schönsten Esszimmertisch, bestimmten vorher, aber was alle drin bleiben muss. Ne? Und dann haben die gewaschen. Die kannten gar keine Waschmaschine mit Wringer. Und dann diesen berühmten Mantelpott. Gestochert bis zum Geht nicht mehr. Dann haben die gewaschen, was das heile Zeug, die ganze Woche. Wir hatten Glück, es war bei uns noch ein Militärfahrer mit im Haus. Und der hat meinen Papa jeden Tag einmal mitgenommen ins Haus und ist durchgegangen, ob alles soweit in Ordnung war. Und die Heizung, die haben die gepfeffert. Ach, da kamen Schlacken raus, wir hatten ja nicht ganz viel zu heizen damals, nicht. Nee. Weißt du noch, die Schlammkohle. Ja, dann haben die aber an sich so das Haus einigermaßen ordentlich hinterlassen. Ne? Und da kam der Borchmann an, Herr Kleinemeister, der kann der nur sie duzen, kannte der nicht. Die ziehen doch jetzt aus, kann ich denn mal mit durchgehen? Vielleicht finde ich noch eine Kippe. Eine Kippe von einer Zigarette. Ja, und da hat er auch ein paar Dinge gefunden. Da. Wir hatten hier bei Armlings hatten wir als Kind auch noch was geklaut vom Amerikaner. Old Gold hießen die, weiß ich jetzt noch. Dann hat er ein paar Zigaretten da gefunden, strahlendes Gesicht. Da hatte ich ein Modell geschnitzt aus Weichholz. Das wollten die Amerikaner gerne haben, das haben sie auch mitgenommen. Ja, ich glaube, 8 oder 10 Modelle. Ob das Spitfire war, Sputnik und Focke Wulf, die Me-110, Me-109 und alles was daher. Die U-88, 52 habe ich nicht gemacht, die war so aufwendig. Ja, mit Wasserfarbe angestrichen, normaler Lack hatte man ja alle gar nicht. Ne? Da war man froh, wenn man haben so manchmal Brausepulver nur drin getan, ein bisschen farbig, dann konnte man das wieder kompensieren. Ne? Originalmodelle hatte ich da selber geschnitzt. Ja, und dann kam eine kleine Tafel Schokolade, ähnlich wie heute, quadratisch praktisch Schuh, so in der Größenordnung. Ne? Das war ein Fest für uns. Ja, sonst haben wir doch Bananen, Apfelsinen erst nach der Währung gekriegt. Gab's noch gar nicht. Dann war ja erstmal die Vorwährungszeit da, die Tauschzentrale, die Blüten da, wer weiß wie. Es wurde gehamstert auf Teufel komm raus. Ja, viele kämpfen dann auch um Hunger und Tod. Ne? Wir hatten ja damals im Grunde genommen mit 3 Sorten zugezogenen, in Anführungszeichen, zu tun. Das waren einmal die Evakuierten und kamen vielfach aus dem Ruhrgebiet oder aus Aachen. Dann hatten wir die Vertriebenen aus dem Osten und dann haben wir die Flüchtlinge aus dem Osten. Es gab da 2 Kategorien. Ne? Die einen sind freiwillig, die anderen sind betrieben worden. Ne? Die haben wir fast in allen Familien Leute aufnehmen müssen. Ne? Alle fast, durch die Bank. Wir hatten aus Bottrop eine Mutter mit Kind, ist bei uns auch groß geworden, zur Kommunion gekommen, alles. Und oben hatten wir auch noch eine aus dem Osten vertrieben. Ne? Und Katholiken, ja, Gott, eigentlich gab es nur Katholiken. Früher war Ferlen absolute Diaspora von Friesdorf. Dann kam Frau Eickermann zu unserer Mama hin. Die Anita sollte es nähen lernen, kriegt aber nirgendwo eine Stelle, weise evangelisch war. Ne? Da hat die bittere Tränen geweint bei uns. Die müssen aber unsere Anita nehmen. Ne? Und dann hat Mama das auch gemacht. Ne? Ich war sehr dankbar nachher, muss ich schon sagen. Ne? Von den Vertriebenen, ne? Oder Flüchtlingen. Mhm. Aus dem Osten, da kamen viele Evangelische. Ne? Ach, die, ganz prima, die haben sich so, ich will nicht sagen, untergeordnet, eingeordnet mit. Das, die merkte man gar nicht, im Gegenteil. Da wurde auch nicht schief drauf geguckt oder die werden nicht anders bewertet, im Gegenteil. Kriegten wir 62,5 Gramm einen Lebensmittelschein für Butter oder 125 Gramm für Margarine. Ja, Fleisch und selbst Kleiderpunkte haben wir ja damals schon mal gehabt. Kleidermarken. Dann bin ich nach Vorderbrücken hingegangen, das war ein Bäcker, wo heute die Kaffeerösterei da ist, und habe 2 Stunden angestanden für ein Maisbrot. Unten mit so einem Wasserrand drin und dann so eine Kuchenform, ne, so eckig. Dann bin ich damit nach Hause gegangen, voller Stolz. Ich sage, Mama, ich habe ein Maisbrot. Oh ja, das ist ja schön. Gell, sagst ich so, soll ich mich denn nochmal anstellen? Na, wenn du es aushalten kannst. Weil ich ja nur schon eine Schicht hinter mir hatte. Ich sage, ja, ich stelle mich nochmal an, vielleicht haben wir Glück, dann können wir heute Abend eine Scheibe mehr essen. Ne? Aber ich stelle mich dann nochmal 1,5 Stunden an, da sagt die Frau Vollerbrücken, du warst eben schon dort, du hast schon Maisbrot gekriegt, du kriegst keins mehr. So war das. Damals haben wir Schulspeise gekriegt. Die wurde im Ferl gemacht auf der Geber, wo heute BFS ist da. Ne? 123 da, Hausnummer Gütersloher Straße. Die wurde, selbst in Rittberg haben wir die gekriegt. Ja, war so ein bisschen größer, diese Metallbäcker da. Ne? Und da wurde es mit dem Schleif drin verteilt. Ne? Die wurde in ihren Fällen gekocht. Nicht irgendwie gemischt, Fleisch sowieso nicht. Freitags gab es generell Fisch. Und meist gab es dann einmal noch Reibeplätze, allerdings nicht als Schulspeise, ne? Zu Hause. Gekocht wurde immer. Es gab auch nicht jeden Tag Suppe. Hauptgang und Nachtisch, ne? Das war ganz selten. Sonntags gab es dann Blumenkohl meist dabei, Braten, Blumenkohl und auch mal eine Suppe dazu oder Nachtisch, meist alle drei Sachen ganz selten. Ne, Eintopf gab es in der Woche immer. Bei uns 1 oder 2 Eintopf, ob das Sauerkraut oder Bohnen oder Wurzel oder Erbsen oder was weiß ich alles, war so die Rezeptur. Ne, im Garten hatten Kartoffeln, wir hatten Gurken, wir hatten Erbsen, wir hatten Bohnen, wir hatten Zwiebel, Spargel. Ja, und dann Obst hatte man, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Sulbatten. Sulbatten sind Johannisbeeren, Stiebeeren sind Stachelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Das hatte man alle im Garten, das war normal. Jakob Lebel, der war ein schöner Kompottapfel, aber war kein Wahrapfel. Ne? Und dabei graue Linette und Sternbeeren, die waren wieder länger haltbar. Dann wurde auch Kartoffel eingekellert früher. Das war eine extra Ausgabe für sich. 10 Cent haben wir auch manchmal eingekellert bei uns. Wir hatten noch die Mädchen, die aßen teilweise noch bei uns. Wir waren, also ohne Personal jetzt, waren wir mit unserer Familie, Mama, Papa und eine Hilfe war mit 11 Mann am Tisch immer jeden Tag. Ja. Plätzchen backen, das war an der Tagesordnung bei uns, dass wir das alles vor Weihnachten mitmachen. Das Wursten, das war immer ein Fest für sich. Dann gab es Blutgemüse, was heute Schweinepfeffer ist, mit getrockneten Pflaumen drin. Das war was. Ja. Mein Papa war früher ja Schnapsvertreter. Ne? Und nach dem Krieg wurde er fast auf jedem Bauernhof gebrannt. Da haben wir so viel Schnaps gemacht. Wir hatten Beziehungen zu Brennereien in Steinhagen. Kriegen wir Essenzen, Alkoholmeter, dann wurde gemessen, was muss an Wasser rein, was muss da so noch rein, und das Schlimmste war immer Zucker, Likör machen. Den musste ich dann kochen, Zucker auf dem Herd kochen, und einmal hatte ich das Pech, da ist er in Flammen aufgegangen. Verdammt nochmal, ne? Ach, ich freue mich trotzdem, dass wir noch zu der Zeit groß geworden sind. Haben noch einigermaßen auch satt gekriegt zu essen. Heute fällt es uns nicht schwer, auf irgendetwas zu verzichten. Was man gar nicht muss. Ne? So ist es. Ja, sagen wir so, die Zeit ist überhaupt nicht vergleichbar.
Heute hat man alles und wir hatten damals gar nichts. Wir haben aber nichts vermisst, weil wir keine Alternative sahen irgendwo. Mensch, da ist was, das möchtest du gerne haben. Nein, da war nichts. Wir hatten damals weniger Zeit, wir hatten weniger Geld, wir hatten mehr Arbeit, hatten doch mehr Zeit und wir waren zufrieden. Und das Letzte steht ganz oben drüber. Ja.